Magdalena, nächste Runde. Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Ich freue mich. Und wir haben ja in unserem ersten Interview, haben wir ja sozusagen uns vorgestellt und so unsere Geschichte erzählt, wie wir zueinander gekommen sind. Du hast von dir erzählt und von der Hochzeit und dass du sie abgesagt hast und warum das passiert ist und das alles und wie es dann letztendlich zu unserem Buch kam. Und eigentlich war unser Plan, jetzt nehmen wir die nächste Folge zum Thema Ehevertrag auf. Aber nachdem wir dieses Interview beendet haben, war jedenfalls bei mir irgendwie so ganz klar, da ist noch so ein anderes Thema im Raum, über das ich gerne sprechen würde. Und dir ging es auch genauso. Und darum haben wir gesagt, bevor wir das machen, gehen wir erst nochmal rein in das Thema, und es soll um Scham und um Schuld gehen, bezogen. Also wir beziehen es jetzt einfach mal aufs Heiraten, auf die Hochzeit, und dass das eben auch Gefühle sind, die da auftreten. Und ich freue mich total, dass du ja bereit bist, mit mir darüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, dass man über sowas spricht. Und ja, ich finde es aber gut, dass man über Sachen spricht, über die nicht immer gesprochen wird, weil man damit anderen Menschen, glaube ich, die Möglichkeit gibt, das so ein bisschen zu relativieren. Weil wenn man selber denkt, so, oh, das geht nur mir so, oder man versteckt sich damit und geht damit nicht raus, dann baut es immer mehr Druck auf. Und ich finde, gerade wenn man dann merkt, so, ah, das geht auch anderen so, oder man erfährt andere Geschichten, dann relativiert das so ein bisschen und man ist eher, glaube ich, dazu bereit zu sagen, ja, ich gehe da irgendwie rein oder ich gehe das Thema an. Und das, ja, darum finde ich das toll, dass wir jetzt darüber sprechen können. Danke.
Absolut. Danke für die erneute Einladung und hello again. Und es ist ja auch so ein bisschen ein Klassiker, glaube ich. Ein klassischer Anne-Fall. Es geht um irgendwas, zum Beispiel ums Brautkleid, und Anne merkt, eigentlich geht es gerade um was anderes. Können wir da kurz drüber sprechen?
Ja, oder? Das stimmt. Ja. Ja, tatsächlich.
Das Thema hinter dem Thema.
Das Thema hinter dem Thema. Und ich finde, das ist ganz, ganz oft so. Und das frage ich mich selber ja auch oft im Leben. Wenn ich merke, irgendwas bewegt mich oder irgendwas stört mich oder bei irgendwas werde ich sehr emotional oder wie auch immer, dann frage ich mich ja auch, wo kommt das her oder was ist vielleicht das Thema dahinter?
Absolut. Ja, das hilft auf jeden Fall. Sich selbst auf die Schliche zu kommen.
Genau. Aber lass uns doch nochmal, wie kommen wir jetzt, wie fangen wir an? Willst du nochmal, oder ja, meine Frage an dich wäre eigentlich, wenn du nochmal so zurückdenkst an die Situation, dass du halt die Hochzeit dann abgesagt hast, oder auch als du es dann nochmal erzählt hast und ich das auch alles nochmal so gehört habe, waren für mich so ein, zwei Punkte, wo ich dachte so, ah, okay, wie hat sich das dann wohl angefühlt? Oder, meine Frage war halt dieses, okay, die Beziehung dann halt abzusagen oder an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich heirate dich nicht und wir beenden dann auch die Beziehung, ist so zum einen die Frage, hat man das nicht schon vorher gemerkt? Also ist das vielleicht auch was du von anderen bekommen hast? So eine Frage so, das hättest du doch vorher merken müssen? Also das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht was ist. Und dann kann ich mir auch vorstellen, was auch schwer ist, dann alle anzurufen und zu sagen, ich mach das nicht. Also das waren so die zwei Klumpen, die ich so gespürt habe, die bei mir irgendwie ja sowas unangenehm ist, so ein bisschen so ausgelöst haben. Aber das ist jetzt ja meine Frage an dich, ob das auch so die Themen sind oder ob das vielleicht was ganz anderes war, wo du gesagt hast, so, da kommen vielleicht so Gefühle wie Scham oder Schuld, und wir können auch nochmal drüber sprechen, was ist das überhaupt, was ist der Unterschied, aber vielleicht kannst du erstmal erzählen, wo da so deine Gefühle aufgetreten sind.
Ja, also ich glaube, du hast diese beiden Punkte sehr gut identifiziert. Das merke ich bei dir auch immer, wenn ich dir was erzähle, dass du an denselben Stellen anfängst zu schlucken, wo ich auch schlucken muss. So. Also da bist du, deine Spiegelneuronen sind auf jeden Fall sehr aktiv. Und du kannst es sehr gut auffangen. Für mich hat das Ganze sogar noch viel, viel früher angefangen. Und zwar war das so, als mein damaliger Verlobter mich an der Tag, an dem er mich gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte, war mein 25. Geburtstag, glaube ich. Und ich habe schon morgens die Vorahnung gehabt, dass das im Laufe dieses Tages irgendwie passieren wird. Also er hat so Andeutungen gemacht, dass mir klar war, okay, heute ist wahrscheinlich der Tag, wo er mich fragen wird, ob ich ihn heiraten möchte. Und im Nachhinein denke ich, diese Andeutungen waren vielleicht auch dafür da, dass ich ihm wiederum auch subtil Zeichen geben könnte, falls ich noch nicht so weit wäre, damit ich ihn nicht so beschäme, dann in dem Moment Nein zu sagen. Also das habe ich mir hinterher so überlegt, dass es vielleicht auch absichtlich von ihm war, dass er da schon so ein bisschen so eine Spur gelegt hat. Aber ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so weit zu heiraten und wollte eher einfach noch dieses Zusammenleben, also wir haben zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lange zusammen gewohnt, wollte ich länger irgendwie erkunden und über gewisse Dinge noch mehr sprechen, ihn noch besser kennenlernen, bevor ich eben so eine, ja, im Zweifel lebenslange Verbindung eingehe. Und ich war total gestresst deswegen, den ganzen Tag lang, und habe gedacht, oh Gott, wie sage ich das, was sage ich? Man kann ja auch einfach erstmal Ja sagen und dann später irgendwie doch Nein oder so. Also mich hat es total überfordert, diese Situation. Und ich habe letztendlich aus Angst, ihn zu verletzen und so zu verletzen, dass ich ihn komplett verliere, weil man weiß ja nicht, also wir haben uns zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre gekannt. Auch da weiß man ja manchmal noch nicht, wie geht der andere um mit so einer Ego-Kränkung, als die das ja im Zweifel verstanden werden kann, sodass ich eben Angst hatte, ihn ganz zu verlieren, wenn ich Nein sage. Und dann habe ich mich also entschlossen, Ja zu sagen und ihm aber dann später zu sagen, dass ich gerne noch länger warten möchte, bis wir dann tatsächlich heiraten. Ich dachte so, naja, verloben kann man sich ja mal so. Genau. Und dann war das tatsächlich super romantisch auf Sizilien, in Palermo, auf einem kleinen Platz, in einem total süßen Restaurant. Zum Dessert hat er mich dann gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und natürlich haben das alle umliegenden Tische mitbekommen und haben so auf mich geguckt. Also der Druck war extrem hoch. Und ich habe dann Ja gesagt und dann brachten die Kellner gleich Champagner und alle haben applaudiert. Also es war wirklich einfach wie im Film. Und es hat sich aber für mich ganz, ganz schlimm angefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Überzeugung, dass ich noch nicht so weit bin zu heiraten, in dem Moment betrogen habe. Und mein allererster Gedanke war, oh Gott, wie sage ich das jetzt meinen Eltern? Weil ich wusste, dass meine Eltern mich so gut kennen, dass sie ihnen klar ist, dass ich noch nicht so weit bin. Und dass sie auch in dem Moment verstehen werden, dass ich dagegen meine Überzeugung gehandelt habe. Und das war das erste Mal, dass ich mich so richtig doll geschämt habe im Zusammenhang mit dieser Hochzeit, eben vor meinen Eltern. Und es hat dann auch einige Tage gedauert, bis ich denen das gesagt habe. Und dann habe ich, also ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe am Telefon, aber ich weiß, dass ich so super verdruckst irgendwie gesagt habe, ja, also wir haben uns verlobt, aber wir heiraten jetzt noch nicht sofort. Also ich habe sofort versucht, das so ein bisschen runterzuleveln und zu relativieren. Und genau, da resultierte sozusagen die Scham daraus, dass ich gegen meine Überzeugung gehandelt habe und dass ich wusste, dass meine engsten Familienmitglieder, also meine Eltern, meine Überzeugung kennen und sehen, wie ich mich selbst betrogen habe. Also das war so der Punkt, wo ich mich zum ersten Mal sehr geschämt habe. Das zweite Mal geschämt habe ich
warte
mich...
Mal. Ja, warte mal, ja. Also du hast Ja gesagt, um ihm nicht bloßzustellen.
Um ihn nicht bloßzustellen und
um
sein Vertrauen nicht, also ich hatte das Gefühl, dass er mir vielleicht nicht mehr vertrauen kann, wenn ich Nein sage, weil dann bei ihm so die Frage kommt, ja, aber haben wir nicht die ganze Zeit eine glückliche Beziehung gelebt und hast du mir da nicht irgendwas vielleicht vorenthalten, womit du unzufrieden bist, dass du jetzt Nein sagst?
Verstehe ich.
So, also, als wäre sozusagen alles gelogen gewesen bis dahin.
Naja, und du hast es dir ja selbst gerechtfertigt, indem du gesagt hast, wir können ja eine lange Verlobungszeit haben.
Richtig.
Also du hast es dir dann selber genehmigt, sozusagen gegen deinen Willen oder gegen deine Intuition zu antworten, indem du das so ein bisschen relativiert hast und hast gesagt, ja gut, man kann ja auch erstmal lange verlobt sein.
Ja, also ich habe dann halt drüber nachgedacht, was hält mich eigentlich davon ab, jetzt ja mit vollem Herzen Ja zu sagen. Und dann war mir klar, ich möchte einfach noch genauer wissen, auf wen ich mich da einlasse. Ich möchte ihn noch besser kennenlernen. Die Lösung war, einfach mehr Zeit rauszuschlagen sozusagen. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist es ja eine gute Lösung, Ja zu sagen, aber noch zu warten, bis man dann heiratet. Und tatsächlich bin ich da auch reingewachsen. Also wir waren dann 1,5 Jahre verlobt, bevor der Hochzeitstermin dann anstand. Und ich bin da in dieses Gefühl reingewachsen, das wird jetzt mein Mann, seine Eltern, Großeltern werden jetzt auch Teil meiner Familie. Ich lerne jetzt noch mehr Freunde von ihm kennen. Ich freunde mich irgendwie quasi an mit der Idee, dass das jetzt mein Lebensmittelpunkt wird, diese Menschen. So. Und irgendwie hat das auch funktioniert. Also ich glaube, ja, ein Stück weit funktioniert wahrscheinlich die Psyche auch so, dass wir uns irgendwie an Dinge, von denen wir denken, dass wir sie nicht mehr ändern können,
ja,
auch irgendwie anpassen.
Aber ganz oft sind ja so Dinge, es ist ja gar nicht, dass wir sie nicht ändern können, sondern wir haben das so angelernt bekommen. Oder?
Ja.
Ne? Also so diese Erwartung, wie benimmt man sich? Oder man enttäuscht jemanden nicht. Oder man sagt nicht einfach nein, weil dann würde der andere vielleicht irgendwie blöd dastehen. Oder dann könnte ich ihn vielleicht verlieren. Das sind ja alles Dinge, die entweder aus Erfahrungen kommen oder die wir halt so gelernt haben.
Total. Und ich habe in dem Moment auch sehr deutlich gemerkt, dass zu heiraten immer noch zwar natürlich einerseits was Romantisches zwischen den zukünftigen Eheleuten ist, aber andererseits auch einfach eine gesellschaftliche Institution. Die Ehe ist eine gesellschaftliche Institution. Und wenn ich heirate, dann verhandle ich damit in gewisser Weise auch meinen Stand in der Gesellschaft. Ja, also ich habe das auch an der Reaktion des Umfeldes gemerkt, wie irgendwie anerkennend Leute darüber gesprochen haben. Ach, und dein Verlobter. Und er hat irgendwie so ganz stolz gesagt, das ist meine Verlobte. Und ihr werdet heiraten. Und es war irgendwie so, als wäre ich so eine Stufe irgendwie aufgestiegen in der Gesellschaft. Was mir auch nochmal deutlicher gemacht hat, warum ich so viel Druck gespürt habe. Weil das eben nicht nur was zwischen uns beiden war, sondern etwas, was immer noch, also das klingt ja eigentlich wie Mittelalter, aber was immer noch als Frau meine Position in der Gesellschaft mit definiert. Jetzt überhaupt nicht mehr in dem Maße wie vielleicht irgendwie um 1900, aber immer noch ein Stück weit zeigt, dass ich einen wichtigen Lebensschritt geschafft habe. So.
Ja, was ich auch manchmal das Gefühl habe bei Paaren, die so das Gefühl haben, das ist der nächste Schritt, den wir als Paar machen. Also, dass, ne, die Beziehung ist jetzt so und so lang oder das und das und was passiert jetzt als nächstes? Ja, das nächste ist dann, wir heiraten und dann kommen die Kinder und dann kommt das Hausbauen und so. Ist ja alles okay, wenn es sich für beide stimmig anfühlt, aber manchmal hatte ich so das Gefühl bei manchen Paaren, das ist aus einem Gefühl heraus oder aus einer Erwartung heraus, weil sie denken, das ist der nächste Schritt und so geht's weiter oder dann geht's nicht weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht manchmal auch, was du vorhin gesagt hast, aus einer Angst heraus ist, dass man den anderen verliert, wenn man den nächsten Schritt nicht geht. Oder wenn man den Schritt, wenn man eben sagt, ich sage jetzt nicht Ja zum Antrag, dass ich den anderen dann verliere. Und ich glaube, das sind ja sehr, sehr, sehr intensive Gefühle, eben Angst und Scham, und die sitzen ja sehr tief.
Absolut. Also ich glaube, zu heiraten oszilliert so zwischen diesen beiden Polen, super privat auf der einen Seite und gesellschaftlich und öffentlich auf der anderen Seite. Und die private Komponente bei mir war, ich möchte meinen Partner nicht enttäuschen, ich möchte meinen Partner nicht verlieren, deswegen sage ich ja. Die gesellschaftliche Komponente war, genau wie du gesagt hast, das ist der nächste Schritt auf der Rolltreppe, oder ja, man sagt ja auch, man geht sozusagen, es gibt ja diese Metapher, dass man als Paar auf so eine Rolltreppe aufsteigt und die fährt dann einfach immer weiter hoch durch verschiedene Stadien der Beziehung. Und die nächste Etage wäre dann sozusagen die Ehe. Und ich glaube, das fühlt sich so gut an, diesen nächsten Schritt zu gehen, weil das eben gesellschaftlich immer noch in weiten Teilen zumindest Konsens ist, dass das Rezept für ein glückliches Leben ist. Einen romantischen Partner oder eine romantische Partnerin finden, sich auf ewig miteinander verbinden, monogam für die Ewigkeit, dann gemeinsam irgendwie sich ein Zuhause schaffen, das einem gehört. Ja, also auch das ist ja noch sehr weit verbreitet in Deutschland, irgendwie eine Eigentumswohnung oder Haus zu erwerben, Kinder zu bekommen. Und dann irgendwelchen, weiß ich nicht, natürlich auch noch irgendwie einen guten Job zu haben und so. Aber ich glaube, das fühlt sich halt so gut an, weil man sich so unangreifbar macht damit. Ja, man macht etwas, was gesellschaftlicher Konsens ist.
Genau, weil man halt die Erwartungen der Gesellschaft, der Familie erfüllt. Und das ist ja auch gut, dass wir solche Sachen haben, wie zum Beispiel Scham. Scham sagt ja einfach, ich bin nicht okay. So, aber das ist ja nicht angeboren, das ist ja anerzogen. Oder auch Schuld heißt ja, wenn wir uns schuldig fühlen, wir haben irgendwas gemacht, was nicht im Konsens ist mit dem drumherum oder was erwartet wird. Und das ist ja auch gut, dass wir das, also das hält ja auch, glaube ich, jetzt so eine Gesellschaft oder ja zusammen, dass wir diese Gefühle haben, damit wir eben in der Gesellschaft bleiben. Also ich glaube, dass das ja auch was Gutes ist. Nur muss man es dann halt individuell gucken, brauche ich es in diesem Moment? Also stelle ich jetzt gerade dieses gesellschaftliche Gefühl, dass halt so eine Gesellschaft funktioniert, also dass wir uns halt an die Regeln halten wollen, ja? Das ist, glaube ich, ja was ganz Natürliches, dass wir eben zur Sippe gehören, dass wir zur Gesellschaft gehören, dass wir sozusagen mitspielen, dass wir dabei sind, weil dann sind wir ja irgendwie auch safe, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist halt die Frage, finde ich, wie viel von unseren Entscheidungen oder wie viel von den Scham- oder Schuldgefühlen beruht darauf und inwieweit verliere ich meine individuelle Ansicht oder meine individuellen Gefühle dadurch. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist so die,
Absolut. Wo ja. Man
halt entscheiden muss und was halt manchmal einfach total schwer ist. Und ich glaube, da kommt es halt wirklich drauf an, auch wie sind wir aufgewachsen? Also was ist wichtiger? Wie bist du aufgewachsen? War es in deiner Familie oder wurdest du so erzogen oder begleitet, dass es halt wichtiger ist, auf dich zu hören und auf deine individuellen Gefühle? Oder war es halt in deiner Familie oder in deinem Umfeld so, es ist halt wichtig, dass die Gemeinschaft funktioniert? Also ich glaube, das sind halt auch so Faktoren, die da halt einfach total reinspielen und wo man sich dann manchmal vielleicht auch fragt, warum reagiert denn der andere so? Ich hätte ganz anders reagiert, aber jeder hat halt irgendwie einen anderen Rucksack auf, ne?
Absolut, ja. Also in meiner Familie war das schon sozusagen die erstrebenswerte Norm, irgendwie einen Partner fürs Leben zu finden und zu heiraten. Nicht unbedingt, weil man sich wirtschaftlich absichern möchte, sondern einfach, weil das eben als Rezept für ein glückliches Leben erschien. Das war bei meiner Großmutter so, die war super glücklich verheiratet, hatte eine ganz tolle Ehe. Das war bei meinen Urgroßeltern so, die waren ein Traumpaar, haben alles zusammen irgendwie gemacht, zusammen durchgestanden und waren zusammen stark. Und das war immer so das leuchtende Beispiel in meinem Aufwachsen. Also das zum vollen Glück müsste man so etwas erreichen. Mhm. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 6 oder 7 war. Und das sozusagen, also erschien mir auch als diese eine Sache, die meiner Mutter zum Glück fehlte, diese Ehe, eine heile Ehe oder eine heile, zumindest eine heile Partnerschaft. Und ich glaube, dass das überhaupt nichts, zumindest so wie unsere Gesellschaft jetzt noch ist, überhaupt nichts Individuelles ist, sondern was Kollektives. Also wir haben immer noch ganz stark diese Erzählung, eine Frau, vor allem eben eine Frau, braucht einen Mann, um glücklich zu sein. Also Singles, die aus Überzeugung Single sind, müssen sich immer noch rechtfertigen. Da wird immer noch gesagt, mit der stimmt was nicht, oder die ist einfach nicht attraktiv genug, die will keiner haben oder so. Dieses alte Jungfernerzählung, ganz schrecklich. Und es wird, also eigentlich das komplette Umfeld ist immer glücklich, wenn man als Frau endlich einen Partner gefunden hat. Ich war jetzt auch gerade wieder auf einer Familienfeier, wo die Familie zum ersten Mal meinen jetzigen Mann kennengelernt hat, zumindest so die erweiterte Familie. Und die einfach so, also mehrmals ausgedrückt haben, wie glücklich sie für mich sind, dass ich jetzt diesen Partner gefunden habe. So als wäre das sozusagen diese eine Sache, die mir noch gefehlt hat. Mhm. Unbestreitbar bin ich sehr glücklich mit meinem jetzigen Partner. Und das macht sicher einen großen Teil meiner Lebensqualität aus. Aber ich finde es auch immer wichtig, dass man diese gesellschaftlichen Normen hinterfragt, um genau wie du gesagt hast, einfach rauszufinden, ist es eine Norm, die für mich persönlich überhaupt passt? Denn nicht jeder fühlt sich ja in diesen Normen wohl. Kann schon sein, dass es für die Mehrheit irgendwie tatsächlich ein Rezept zum Glück ist, aber das muss ja nicht für jede Einzelne so sein.
Das stimmt. Und man hat ja auch immer noch die Möglichkeit, selbst innerhalb einer Ehe, es gibt ja auch so unterschiedliche Modelle von Ehen. Also selbst da kann man ja dann wieder gucken, okay, was brauchen wir? Und was ich eben auch noch ganz interessant fand, was du gesagt hast, ja, wie nehmen wir dann sozusagen, also wie wachsen wir auf, mit welchem Vorbild von Partnerschaft und Ehe? Und ich glaube, wir sind ja jetzt auch eine Generation, wo sich einfach viele Eltern getrennt haben, ne? Davor waren sicherlich noch, also, na obwohl, nee, meine Großeltern sind auch schon geschieden, also aber trotzdem glaube ich, umso weiter man zurückguckt, da wurde sich halt nicht getrennt oder geschieden. Also da gab es dann vielleicht mehr unglückliche Ehen, weiß ich nicht, was man da mitgenommen hat. Aber bei uns, in unserer Generation, würde ich sagen, gibt es halt einfach, dass sich viele Eltern getrennt haben. Und dann ist ja auch die Frage, was nimmst du mit? Und du hast jetzt gesagt, dadurch, dass du ja von deinen Großeltern noch dieses Bild hattest, ah, zu zweit sind sie happy, und dann deine Eltern sich getrennt haben, hast du gedacht, okay, deiner Mama fehlt jetzt diese Ehe zum Happy sein. Und ich habe gerade überlegt, okay, was war denn bei mir? Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, glaube ich, 13, 14 oder so, würde ich sagen.
Ja.
Und ich glaube, ich habe eher, das hat mich eher geprägt, also meine Mutter war dann alleinerziehend mit uns dreien, also wir sind drei Kinder, und hat halt voll gearbeitet. Und ich glaube, das hat mich halt eher geprägt, du musst halt unabhängig bleiben. Es kann, ne? Also dieses, du musst halt für dich und deine Kinder musst du immer sorgen können. Oder die musst du, also du kannst dich quasi nicht drauf verlassen, dass deine Ehe für immer funktioniert. Das ist so, das kann man jetzt so negativ, finde ich, irgendwie mitnehmen oder kann da irgendwie skeptisch sein oder kann da, ich finde, man kann es aber auch positiv sehen, indem man es eben nicht für selbstverständlich nimmt, die Ehe, die ich sozusagen habe oder die Partnerschaft. Und dass man halt einfach, ja, weiß, also quasi aus erster Hand weiß, es kann halt auch einfach vorbei sein und deswegen halt einfach daran arbeitet und halt einfach auch dankbar ist, dass man jemanden an seiner Seite hat. Und ich glaube, der Großteil der Menschen, was du vorhin gesagt hast, so dieses, die Norm oder die meisten denken, es ist halt immer das Ziel, einen Partner zu haben. Ich glaube, das ist bei den meisten Menschen schon. Es gibt sicherlich einige, die auch als Single glücklich sind oder vielleicht sogar glücklicher. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, der Großteil ist schon noch immer glücklich zu wissen, da ist ein Partner an der Seite. Aber wie das dann aussieht, diese Partnerschaft oder diese Ehe, das kann ja wieder individuell sein. Für manche Menschen ist es gut, glaube ich, dass du einfach sehr eng beieinander bist, dass du sehr viel Zeit miteinander verbringst. Andere brauchen, und das ist so ein Persönlichkeitsding, brauchen mehr Abstand, andere brauchen noch mehr Leute dazu. Also da geht's ja dann, da gibt es ja wieder verschiedene Modelle, was ja auch irgendwie ganz spannend ist.
Absolut. Ja, also ich würde gerne, du hast das Stichwort finanzielle Unabhängigkeit vom Partner ja genannt. Das finde ich ganz wichtig, auch wenn man historisch diese Entwicklung betrachtet. Ich glaube, dass in der Generation unserer Eltern es vielleicht verhältnismäßig viele Scheidungen gab, weil das eine Generation war, in der die Frauen sich das leisten konnten, sich scheiden zu lassen. Das war ja früher ganz lange nicht so. Also bis in die späten 50er Jahre war es Frauen ja nicht mal erlaubt, ohne die Erlaubnis ihres Mannes zu arbeiten. Ein eigenes Konto. Ich glaube, bis in die 70er durften Frauen, zumindest im Westen, kein eigenes Konto haben und damit eben kein eigenes Vermögen aufbauen, kein eigenes Geld verwalten. Und das macht ja einen Riesenunterschied, ob ich es mir überhaupt leisten kann, eine Beziehung zu beenden oder nicht, ob ich abhängig bin von diesem Mann oder nicht. Und das ist auf jeden Fall auch, genau wie du gesagt hast, ist für mich auch was sehr, sehr Positives, was ich mitgenommen habe, dass ich gesehen habe, wenn eine Ehe nicht mehr funktioniert, dann kann man sie beenden. Also beide sind frei zu gehen. Und das ist tatsächlich auch was meine Mutter mir aktiv, ganz deutlich immer wieder gesagt hat. Es ist wichtig, dass du finanziell auf eigenen Füßen stehen kannst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich das im Hinterkopf hatte, als es dann zu dieser Situation kam, dass eben mein damaliger Verlobter mir einen Ehevertrag vorgelegt hat, der mich in eine finanzielle Abhängigkeit von ihm bringen sollte. Sodass bei mir sofort, also vom Mindset her klar war, nee, das geht nicht. Das will ich nicht, das kann ich nicht, das darf ich nicht. Also das kommt nicht in Frage. Auf der Basis können wir uns leider nicht einig werden. Das müssen wir irgendwie anders regeln. So. Ja. Also das hat mich, glaube ich, gerettet, diese Überzeugung, dass meine Mutter mir das immer so deutlich gesagt hat, dass mir in dem Moment sofort klar war.
Und würdest du dadurch sagen, ist es dir leichter gefallen, das abzusagen?
Also leicht gefallen ist es mir überhaupt nicht, weil der komplette Konflikt um den Ehevertrag eigentlich hinter verschlossenen Türen ausgetragen wurde. Ich war so überwältigt davon, dass ich jetzt dieses Problem habe, dass ich jetzt plötzlich mit dem Partner, mit dem ich kurz davor bin, so ein romantisches Fest zu feiern, irgendwie halt den Bund fürs Leben einzugehen, jetzt plötzlich eine harte finanzielle Auseinandersetzung habe und mich eben zusätzlich völlig inkompetent gefühlt habe auf diesem Feld, dass ich damit überhaupt nicht rausgegangen bin. Also ich habe meinen Freundinnen nicht davon erzählt oder nur andeutungsweise. Ich habe ich war auch einfach unheimlich stark mit mir selbst beschäftigt und hatte überhaupt keine Kraft, jetzt irgendwie zu erklären, was gerade bei mir passiert. Mal ganz abgesehen davon, dass ich auch gar keine Zeit hatte, weil ich die ganze Zeit am Lesen war und zur Anwältin gegangen bin, zur Finanzberaterin gegangen bin. Also ich war da sehr mit mir beschäftigt und aber gleichzeitig auch darauf bedacht, diesen Eklat, diesen Makel an der Beziehung so kurz vor der Hochzeit nicht nach außen dringen zu lassen. Weil auch da, glaube ich, schon Scham ins Spiel kam. Mir war sofort klar, ich kann nicht erklären, warum ich das nicht habe kommen sehen. Warum ich nicht habe kommen sehen, dass mein Partner mir so stark misstraut, dass er mich in so eine finanzielle Abhängigkeit bringen möchte, die es mir unmöglich macht, aus der Beziehung rauszugehen und die auch sein Vermögen vor mir schützt. Also dass irgendwie er denkt, ich bin jemand, vor dem er sein Vermögen schützen muss. Ich wusste sofort, da wird es Leute geben, die kommen und sagen, Wieso hast du das nicht vorher gemerkt? Oder hä, wieso wusstest du nicht, wie reich er ist? Oder wieso wusstest du nicht, wie viel er verdient? Oder wie seine Eltern drauf sind? Oder irgendwas. Und ich denke, es ist so, dass man in jeder Beziehung gibt es Punkte, mit denen man nicht 100% happy ist. Also das ist einfach utopisch, den Partner zu finden, an dem einem alles 100% passt. Und wo es keine Irritation, keine Reibung gibt. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit wichtig ist, dass es diese Reibung gibt, weil es das interessant hält und immer wieder Impulse setzt, sich gegenseitig noch weiter kennenzulernen. Aber das schien mir so was Gravierendes, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, wie ich das erklären soll. Und mir wurde in dem Moment auch klar, es gab Anzeichen vorher, aber ich habe die nicht gesehen. Ich erinnere mich zum Beispiel ganz prominent an eine Situation, wo wir irgendeine Serie, ich glaube Sex and the City, geguckt haben. Oder beziehungsweise ich habe diese Serie geguckt und er kam einfach irgendwie dazu, hat sich dazugesetzt, hat sein Abendessen gegessen, bisschen mitgeguckt und hat diese Serie dann auf eine Weise kommentiert, dass ich dachte, das ist mega frauenfeindlich, was du da erzählst. Warum? Also ich weiß auch noch, dass ich irgendwie kurz gesagt habe, so, hä, nee, sie ist nicht das Problem, er ist das Problem. Ne? Das ist ja immer so total polarisierend in solchen Serien. Und er war irgendwie immer auf der Seite der Männer, die sich aber eigentlich unmöglich benommen haben. Und also ich will jetzt überhaupt nicht, ich weiß auch nicht mehr, ob es diese Serie war oder eine andere. Aber das war so ein bisschen die Situation, dass er quasi komplett auf der anderen Seite stand und Argumente vorgebracht hat, von denen mir sofort klar war, die sind einfach misogyn. Und ich weiß noch, dass ich damals angefangen habe zu argumentieren und mich dann selber aber wieder eingefangen habe und dachte, naja, das ist jetzt, es lohnt jetzt nicht, sich an der Stelle zu streiten, weil es ja nur eine Serie ist. Das ist ja alles hier nicht echt. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, oh, ich hätte mich sowas von streiten sollen mit ihm, weil das hat mir einen Einblick in seine Denkweise gegeben, in sein Weltbild. Und hätten wir vielleicht damals gestritten, wäre mir so einiges klar geworden. Und es gab sicher, also in dem Moment sind mir noch andere Situationen eingefallen, von denen ich jetzt, wo ich mich nicht mehr erinnere, 10 Jahre später. Aber daraus habe ich auf jeden Fall, also allererstes Learning, was ich daraus mitgenommen habe, wenn ich irritiert bin, muss ich diese Irritation ansprechen. Muss ich sagen, das, was du gerade gesagt hast, finde ich total verstörend. Das musst du jetzt mir mal erklären, wie du da drauf kommst oder was du damit meinst. Das muss ja gar nicht bösartig irgendwie ausarten, dass die irgendwie da die Teller durch die Luft fliegen oder so. Aber man muss darüber sprechen, wenn einen was so stark irritiert, was der andere gesagt hat. Und man muss verstehen, wie kommt er da drauf?
Ja, verstehe ich.
Und das hat mich eben damals so, also die Angst vor diesem Vorwurf, das hättest du doch früher wissen müssen, die hat mich damals auch davon abgehalten, in der Phase, wo wir uns über den Ehevertrag auseinandergesetzt haben, darüber zu sprechen. Und deswegen war es dann auch so schwer, alle Gäste anzurufen und zu sagen, die Hochzeit findet nicht statt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss quasi eine Geschichte, die irgendwie für mich gefühlt ein Jahrhundert gedauert hat, gerade in ein Telefonat quetschen und kurz mal erklären, wie es dazu kam. Obwohl ich selber noch so da drin gesteckt habe, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was eigentlich passiert ist. Ich wusste nur, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Ich musste eine Entscheidung treffen, die Zeit drängte. Und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, aber ich kann eigentlich nicht genau erklären, warum jetzt passiert ist, was passiert ist. Also es war ja auch eine Situation, wo ich noch in unserer gemeinsamen Wohnung saß. Und wo quasi der Konflikt auch noch fortgesetzt wurde, weil ich ja zunächst einmal gesagt habe, unter den Vorzeichen möchte ich dich nicht heiraten. Ich werde diesen Ehevertrag nicht unterschreiben. Der Ehevertrag ist für dich aber verpflichtend, um mich zu heiraten. Also können wir nicht heiraten. Und ich glaube, wir haben echt viele Themen, die wir besprechen müssen. Und da wird sich dann zeigen, ob die Beziehung standhält oder nicht. Das war sozusagen die Situation, in der ich abgesagt habe. Das heißt, ich wusste auch noch gar nicht, sind wir jetzt noch ein Paar, werden wir noch ein Paar sein, werden wir irgendwann heiraten, warum hat es jetzt diesmal nicht geklappt und was ist eigentlich das Thema zwischen uns? Was ist das Thema hinter dem Thema?
Und wie war die, also deine Angst war ja die Reaktion auch der Freunde, Familie, ne? Und wie waren die Reaktionen?
Also die Reaktionen auf die Absage der Hochzeit waren überwiegend erschrocken. Mhm. Und dann aber auch sofort sehr fürsorglich. Also, oh mein Gott, was ist passiert? Was brauchst du jetzt? Soll ich vorbeikommen? Willst du bei uns auf der Couch pennen? Keine Ahnung, so. Also sehr, sehr auffällig. Niemand hat davon gesprochen, dass sie jetzt schon einen extra Anzug gekauft haben, ein extra Kleid gekauft haben, Geschenke gekauft haben, irgendwelche Musikstücke eingeübt haben und sich wahnsinnig viel Mühe gemacht haben und Geld ausgegeben haben. Davon hat niemand gesprochen.
Das war nämlich das, was du vielleicht gedacht hast.
Das war auch so ein bisschen meine Angst. Da kam dann die Schuld sozusagen ins Spiel. Ich bin schuld daran, dass alle so einen Aufwand betrieben haben, so viel Geld ausgegeben haben und das jetzt für die Katz war. Das hat sich nicht bewahrheitet. Es kamen aber tatsächlich vereinzelt Fragen, was? Aber wieso hast du das denn nicht vorher gemerkt, dass das so ein Thema ist? Also das kam schon und da habe ich dann halt gesagt, du, das, was hier gerade abgeht, kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist, wenn ich das jetzt aufschreiben würde, würde mir jede Lektorin sagen, die haben da völlig übertrieben, Frau Sporkmann. Wir müssen das hier einmal eine Stufe runterschrauben.
Ja.
Also wie diese Auseinandersetzung geführt wurde, auch mit der Familie und was da für Weltbilder aufeinander gekracht sind.
Ja.
Das war einfach so krass. Und das habe ich dann den Gästen auch gesagt. Ich habe gesagt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was hier gerade abgeht und was die letzten 6 Wochen hier abgegangen ist. Und es ist so, mir ist das so fremd, diese Haltung, die sich mir hier offenbart, dass das in meinem Denken überhaupt nicht vorkam, dass jemand unter 40 so denkt, so denken kann.
Ja.
Und damit haben sich natürlich irgendwie alle zufrieden gegeben, mussten sie ja auch. Aber es war so, es hat sich trotzdem so ein bisschen wie der Walk of Shame angefühlt, weil mir natürlich klar war, ich habe da schon einige Abzweigungen verpasst. Aber man muss ja auch sagen, mit Anfang 20, als ich ihn kennengelernt habe, war ich jetzt auch nicht super lebenserfahren und nicht super beziehungserfahren. Also ich hatte so ein paar Beziehungen gehabt, aber man wächst ja auch mit jeder Beziehung und man lernt ja auch überhaupt, was ist mir persönlich wichtig, aber was sind vielleicht auch so Zeichen, auf die ich achten sollte, die mir bestimmte Sachen anzeigen. Das weiß man ja einfach mit Anfang 20 noch nicht.
Hm.
Und ich habe das richtig gemerkt, dass wie ich mit jeder Beziehung sozusagen klarer wurde in dem, was ich will und aber auch schneller wurde zu sehen, ob es passt oder nicht passt, weil ich einfach ja mehr irgendwie mich in diesen Gefilden zurechtgefunden habe. So. Und das war ich, also so weit war ich damals einfach noch nicht.
Ja.
Genau.
Wahnsinn. Meinst du, es hätte dir geholfen, wenn du, aber du hast gesagt, es war alles so viel, es war gar nicht so die Zeit, aber wenn du vielleicht doch irgendwie ein oder zwei Personen, oder hast du jemanden eingeweiht sozusagen in der Zeit? Also konntest du dich mit jemandem austauschen oder warst du nur im Austausch mit ihm oder konntest du dich mit jemandem austauschen und einfach die Sachen mal, ja, nur deine Sicht erzählen und auch irgendwie Beistand bekommen? Ich glaube schon, dass das ja hilft, sich zu offenbaren.
Also ich glaube, ich habe nur meinen Eltern davon erzählt. Auch weil es dann natürlich unmittelbare finanzielle Probleme gab, ne? Also ich brauchte unmittelbar Geld, ich brauchte unmittelbar jemanden, der für mich birgt, um eine neue Wohnung zu finden.
Und du brauchtest Geld, weil du noch die Hochzeit, also du.
Genau, es mussten bestimmte Sachen für die Hochzeit bezahlt werden. Ich war ja einfach finanziell, also ich hatte ja keinen Job, ich habe ja noch studiert und war finanziell abhängig von meiner Mutter, aber eben auch von meinem damaligen Partner. Und also meine Existenz, meine finanzielle Existenz stand in dem Moment irgendwie auch auf dem Spiel, weil ich ja sozusagen für die Zukunft darum verhandelt habe, also wie wird in Zukunft meine finanzielle Existenz gesichert in der Ehe, aber auch vorher, dass so auf der Kippe war von meine Eltern, meine Mutter sorgt für mich zu mein Partner sorgt für mich. Und das griff zu dem Zeitpunkt schon ineinander. Also meine Mutter hat einen Teil von Dingen für mich bezahlt, mein Partner hat einen Teil von Dingen für mich bezahlt, bis ich halt dann mit dem Studium fertig war und einen eigenen Job gehabt hätte. So, jetzt nochmal Fragen. Jetzt wird hier gebohrt. Hörst du das? Nee, okay, gut. Genau, und ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und habe denen erzählt, was gerade passiert. Und die haben mir auf jeden Fall ihre Unterstützung zugesichert, egal wie es ausgeht, haben aber auch ganz klar gesagt, dass sie sich mit der rechtlichen Seite überhaupt nicht auskennen und mir da gar nicht weiterhelfen können. Und ich glaube, sie waren einfach so auch in diesem Elternmodus, ich muss mein Kind beschützen und ich muss jetzt versuchen, Schlimmeres zu verhindern, ohne aber mein Kind, das ja schon erwachsen ist, zu bevormunden. Ja, also das ist, glaube ich, auch eine schwierige Position, in der meine Eltern da waren. Es wäre sicher noch mal was anderes gewesen, wenn ich mit Freundinnen darüber gesprochen hätte. Aber da war, also das ist sicher auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Ich bin jemand, der gerne Dinge mit sich selbst erstmal ausmacht, um sich über bestimmte Sachen klar zu werden und dann schon quasi mit einer Idee, wie es weitergehen könnte, nach draußen geht. Also das ist einfach so ein bisschen mein Style. Aber ich hatte auch wirklich gar keine Zeit. Also ich habe auch super wenig geschlafen in der Phase. Und ich bin wirklich nur von Pontius zu Pilatus gelaufen, habe mich beraten lassen, habe Bücher gelesen, habe mit meinem Partner mich auseinandergesetzt, habe mich mit seiner Familie auseinandergesetzt, war für mich, habe nachgedacht. Also das kam überhaupt nicht, ich kam überhaupt nicht auf die Idee, jetzt mich mit Freundinnen zu treffen.
Ja.
Weil es so überwältigt war, wie soll ich das erklären? Also ich glaube, wenn eine Freundin irgendwie gesehen hätte, was da gerade passiert und eindringlich gewesen wäre und gesagt hätte, so Maus, wir setzen uns jetzt mal hin und reden jetzt mal darüber, dann wäre das sicher was anderes gewesen. Dann hätte ich mich sozusagen auch festhalten lassen. Aber ich bin damit so diskret umgegangen, dass es dazu gar nicht kam.
Ja. Okay. Und? Die Moral von der Geschichte?
Ja, eben wie gesagt, also wenn einen etwas irritiert, sollte man es auf jeden Fall ansprechen in der Partnerschaft. Und jetzt, also aus dieser ganzen Geschichte habe ich auch gelernt, wie kraftvoll das Thema Geld ist. Und was das für einen Riesenraum auch in einer super persönlichen, privaten, romantischen Beziehung im Zweifel einnehmen kann. Und dass man mit jedem Partner und jeder Partnerin auf jeden Fall auch über Geld sprechen sollte. Ich sage gar nicht, dass das in jeder Partnerschaft so groß und wichtig sein muss, wie es damals in dieser Partnerschaft war. Weil auch da sind wir ja unterschiedlich sozialisiert. Also Geld als Machtmittel einzusetzen, ist ja eine Frage der Sozialisierung. Also auf die Idee wäre ich zum Beispiel nie gekommen, weil ich so nicht aufgewachsen bin, dass man sowas macht. Deswegen glaube ich, dass es sozusagen unterschiedlich gewichtet ist in einer Partnerschaft. Aber ich würde immer drüber sprechen, allein deshalb, weil wir ja auch unterschiedlich lernen, mit Geld umzugehen. Die einen sind Big Spender, die anderen überlegen sich bei jedem Euro, ob sie den jetzt ausgeben sollen. Und es führt einfach, diese Unterschiedlichkeit führt wie auf allen anderen Ebenen, wie beim Thema Urlaub, wie beim Thema Kindererziehung, wie beim Thema Sex, einfach zu Irritationen und zu Spannung. Und deswegen, glaube ich, sollte man darüber sprechen, was wünschst du dir, was wünsche ich mir, was hast du gelernt, was habe ich gelernt. Es ist auch einfach total interessant,
ja,
auf die Weise seinen Partner kennenzulernen. Ja.
Ja, da steckt so viel drin in dem Thema. Da kann man ganz viel über eine Person lernen, finde ich auch. Und über sich selbst, wenn man sich selbst damit beschäftigt.
Absolut, ja.
Und aber hat dir das jetzt vielleicht so als Abschlussfrage, hast du das selber als mutig empfunden, das abzusagen? Oder haben dir das andere gesagt? Hat das auch was mit Mut zu tun?
In dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, meine Hochzeit abzusagen, habe ich zum ersten Mal wahrscheinlich in meinem Leben sehr stark gespürt, jetzt stehe ich gerade für mich ein, für das, was ich richtig finde. Und jeder kann sich ja irren, ja, aber ich hatte einen bestimmten Wissensstand zu dem Zeitpunkt, und nach dem Wissensstand war es das einzig Richtige, diese Hochzeit abzusagen, auch wenn das gegen sämtliche gesellschaftliche Konventionen gegangen ist. Und das habe ich gespürt. Ich habe also sozusagen mutig, dass ich mich dagegen die gesellschaftlichen Konventionen entschieden habe und für mich. Aber eigentlich in erster Linie hat es sich gut angefühlt, weil das äußere Handeln so im Einklang mit meiner inneren Überzeugung war.
Ja, finde ich. Und ich finde auch, dass Mut ist ja meistens, vielleicht ist Mut ja auch das, was andere von außen sehen, aber eigentlich, wenn wir was tun, was andere als mutig empfinden, ist es ja eigentlich was wir machen, was im Einklang mit uns ist. Und das wird nur als mutig empfunden, weil es nicht im Einklang mit dem Drumherum ist.
Ja, das beschreibt ziemlich genau, was ich erlebt habe, ja. Genau.
Ja, da können wir jetzt ja nochmal alle drüber nachdenken.
Richtig, ja.
Sehr schön, ja.
Finde ich auch. Danke, dass wir darüber gesprochen haben.
Sehr gerne, und danke, dass du das auch so, ja, so offen darüber gesprochen hast.
Gerne. Ich glaube, es ist wichtig. Ich hoffe, dass manche Menschen das hören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und dann zu sich stehen. Den Mut haben, ja, zu sich zu stehen.
Ja, oder auch einfach den Mut haben, Sachen anzusprechen. Es geht auch ja gar nicht darum, ja, dass man jetzt irgendeine Ehe absagt oder eine Hochzeit absagt, dass wir das hier sagen, wenn da irgendwas nicht stimmt, sag jetzt deine Hochzeit ab. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dieses auf sich zu hören und zu merken, so, ah, da ist noch irgendwas, das muss geklärt werden oder das muss ich ansprechen. Darum geht es. Und dieses bei sich bleiben und zu merken, das brauche ich gerade oder das ist eben nicht stimmig für mich, und dazu zu stehen.
Absolut. Auch damit steht man zu sich, wenn man anspricht, dass einen gerade etwas irritiert. Also genau das ist es ja, das, was ich innen fühle, nach außen tragen und versuchen, das in Einklang zu bringen. Es gibt eine Irritation. Ich habe irgendwie eine andere Erwartung gehabt als das, was gerade passiert, und suche den Kontakt, um mich darüber auszutauschen und um da irgendwie zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen und um wieder außen und innen auf ein Level zu bringen.
Genau, und ich glaube, das, was uns halt davon abhält, sind dann halt oft entweder Scham oder Schuldgefühle.
Vermutlich, ja. Sehr hinderlich.
Sehr hinderlich. Also arbeiten wir dran.
Über Bord werfen.
Ja. Magdalena, ich danke dir.
Und ich danke dir auch.
Unser nächstes Gespräch, wenn uns jetzt nicht noch was im Nachhinein einfällt, Thema Ehevertrag.
Genau, ich freue mich drauf. Danke.
Super. Danke und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.